Willkommen zum Podcast Promovieren. Ich bin Silvio Gerlach, seit über 20 Jahren Dissertationscoach, Autor und Dozent für wissenschaftliches Arbeiten. Rette die Diss ist eine Serie im Podcast Promovieren. Hier geht es um Wege, eine festgefahrene Dissertation doch noch zum Ende zu führen, zum Happy End, mit einem guten Plan und Beharrlichkeit. In der dritten Folge der Reihe Rette die Diss geht es um die Inventur. Du willst den aktuellen Stand und die Lücken ermitteln. Du hast dich also für den Neustart entschieden und willst es durchziehen. Ich gratuliere dir und wir machen am besten gleich weiter mit der Inventur. Die Inventur dient dazu, um die Antworten auf die vier Fragen zu finden. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Wie weit ist es noch? Was hält mich auf? Wichtig sind drei einfache Herangehensweisen. Du musst das ernsthaft machen. Du musst dir Zeit nehmen für die Inventur. Das ist nicht schnell gemacht. Du kannst nicht einfach so weitermachen. Wenn du den Neustart wirklich willst, musst du eine ernsthafte, ehrliche Inventur machen. Und das ist der zweite Punkt, ehrlich. Ein Lehrer sagte mal, nein, er sagt es nicht nur einmal, sagt es jedes Mal, wenn wir einen Fehler gemacht haben, registrieren, nicht fantasieren. Ich habe das dann immer so aufgefasst, dass es nur für den Moment gilt. Und das ist, denke ich, auch die richtige Auffassung. Du musst brutale Fakten anerkennen. Es ist leider nicht zu vermeiden. Und du musst dann entschlossen sein. Du musst diese Inventur durchziehen, zu Ende führen. Und das ist auch so ein kleiner Test, ob das ganze Projekt dann auch zu Ende geführt werden kann. Du musst zuerst die Inventur machen. Das stärkt auch deine Willenskraft. Die gute Nachricht ist, du hast drei Hilfsmittel, die dich zuverlässig begleiten, die dir jede Menge Arbeit abnehmen und dich in diesem Wust von Informationen sicher führen können. Das ist zuerst das Exposé, dann das Forschungsmodell und das dritte ist die Mustergliederung. Diese drei Hilfsmittel, die habe ich ständig in Anwendung in meinen Coaching-Projekten und die helfen auch bei Projekten, die schon mittendrin sind. Die stammen also aus der Anwendung in der Realität. Die haben sich praktisch bewährt. Die drei Hilfsmittel gehen wir jetzt durch, weil sie sind praktisch die Anleitung für die Inventur. Schauen wir auf das Exposé. Das wundert dich wahrscheinlich, weil ein Exposé hast du ganz am Anfang geschrieben. Das war der Plan, ein Framework für deine Arbeit. Eigentlich ist das doch längst erledigt. Meine Erfahrung hat aber gezeigt, wenn ein Projekt feststeckt, dann liegt es meistens daran, dass die Planung nicht so ganz ausgereift war oder zu oberflächlich oder zu kurz oder sich zwischendurch dann doch geändert hat. Ein Exposé wird ganz oft einfach so aufgefasst, ja, ich schreibe mal auf, was mir wichtig ist und dann spreche ich darüber und dann fangen wir an. Weil Forschung ist ja sozusagen eine Abenteuerreise, eine Entdeckung, ich weiß ja noch nicht, was rauskommt. Und das ist natürlich ein bisschen riskant. Der Vorteil von einem Exposé, und wenn ich von Exposé spreche, meine ich eine Exposé-Vorlage, ein Template, in dem alles drin ist, was in einen solchen Plan gehört. Und die Logik ist jetzt ganz einfach. Es gibt diese Vorlage, es gibt diese Punkte, das sind insgesamt 12 Stück. Und die muss ich alle geklärt haben, die muss ich alle ausgefüllt haben, um wirklich das Projekt umsetzen zu können. Dazu gehört zum Beispiel die Begriffsklärung, die Ausgangssituation. Ich brauche einen Studienüberblick über den Forschungsstand. Ich brauche die Lücke. Ich brauche die Leitfrage. Ich brauche das Vorgehen. Ich brauche einen Aufbau der Arbeit. Ich brauche die vorläufigen Quellen und einen Arbeitsplan. Das sind nur ein paar von den Punkten. Insgesamt sind das 12 Abschnitte. Und die findest du ausführlich erläutert in meinem Buch in 200 Tagen zur Dissertation, der Diss-Guide. Du kannst dich gerne auch bei mir melden unter silvio@aristolo.com und ich sende dir eine Exposé-Vorlage zu. Wie solltest du vorgehen? Das Exposé für eine Dissertation hat 12 Abschnitte oder Sektionen oder Unterkapitel. Erstens Begriffsklärung, hier werden die Begriffe aus dem Thema definiert. Zweitens die Ausgangssituation. Das ist der Kontext, der Rahmen, warum das ein interessantes Thema ist. Das dritte ist der Studienüberblick zum Forschungsstand. Hier werden die wichtigsten aktuellen relevanten Studien zu diesem bestimmten Thema dargestellt, ganz kurz nur. Der vierte Abschnitt ist die Ableitung der Forschungslücke. Hier muss gesagt werden, gezeigt werden, beschrieben werden, was ist die Lücke, die geschlossen werden soll. Der fünfte Abschnitt ist der Entwurf des Modells, visuell oder auch beschrieben oder auch eine Formel. Sechstens kommen dann die Detailfragen, die Forschungsfrage, die Leitfrage mit den Detailfragen. Siebtens kommen die Zielsetzungen, das sind also die gewünschten Ergebnisse, die erwarteten Erkenntnisse. Achtens das Vorgehen oder die Methodik, quantitativ, qualitativ, Case Study, was auch immer. Dann kommt der Aufbau der Arbeit, also praktisch der rote Faden. Dann kommt die Gliederung, das ist Nummer 10, vorläufige Gliederung der Arbeit, ja, die steht jetzt schon auf den oberen Levels schon fest. Dann kommt 11. das vorläufige Quellenverzeichnis, das sind schon die ersten Quellen, die verwendet wurden, aber auch die, die künftig verwendet werden, nicht nur die Quellen im Exposé. Und 12. ist das der vorläufige Arbeitsplan. Die Inhalte in diesem Exposé habe ich ganz ausführlich in meinem Buch erläutert, in 200 Tagen zur Dissertation, der Disc-Guide. Du kannst dich auch gerne bei mir melden und eine Exposé-Vorlage per E-Mail bekommen. Schreib mir einfach an silvio@aristolo.com. Wie solltest du vorgehen bei dem Nutzen des Exposés? Fülle einfach alle Punkte aus. Du hast ja bisher schon ganz viel gemacht, also an einigen Stellen wirst du schnell vorankommen. Du hast schon Studien, du hast die Definitionen, du hast schon Gliederungspunkte, du hast auch die Methodik schon gewählt, du hast die Daten schon, das kommt dort rein. Dann versuchst du, die Abschnitte zu erkennen, in denen du noch Lücken hast. Dort fehlt was. Und dann musst du schon mal anfangen zu überlegen, woher kommt das, wie kannst du das beschaffen. Und das bildet dann die vor dir liegende Arbeit ab. Die wird plötzlich klar. Die Lücken in diesem Exposé sind ein wichtiger Grund, warum du feststeckst, warum es nicht vorwärts geht. Mit diesem Exposé, wenn das ausgefüllt ist, beziehungsweise also erstmal ausfüllen und dann die Lücken erkennen, ist klar, was ist dein Ziel, wo stehst du, welche Lücken hast du, und dann kannst du auch nach den Barrieren suchen, weil das steht noch nicht in dem Exposé, weil das hat zu tun mit den Daten, mit der Analyse, mit den Tools, mit der Zeit. An dieser Stelle solltest du dich auch nochmal fragen, ja, muss ich jetzt wirklich nochmal an den Anfang zurückgehen? Ja, die Antwort lautet uneingeschränkt ja. Tabula rasa, auf dem Papier, ein weißes Blatt, nochmal durchdenken. Wenn du schon sehr weit vorangeschritten bist und das auch trägt, dann geht das ja schnell. Dann kannst du ja schnell erklären, also das ist meine ursprüngliche Idee, das ist meine Lücke, hier ist mein Modell, das ist meine Methode, das ist meine Zielgruppe, da ist noch nicht alles geklärt, aber das klärt sich schon noch. Und ja, dann hast du diese Lücken und damit dann eben auch die Aufgabe, die Lücken sind, zu schließen. Es kann natürlich sein, dass dir das Ergebnis nicht so gut gefällt, wenn du ziemlich große Lücken hast und du merkst, ich habe mir eigentlich gar nicht genau überlegt, wie meine Erkenntnisse aussehen sollen. Ich habe da einfach jetzt ja, also viel gelesen und sortiert und auch schon viel an Daten erhoben, aber ich merke, dass das noch nicht so klar ist. Arbeite daran, das ist eine Chance, weil die Klärung dieser gewünschten Erkenntnisse wird dir helfen, zu erkennen, was brauche ich noch für Daten, für Methoden, welche Schritte muss ich noch gehen. Und sobald du das geklärt hast, kannst du auch einen Plan ausarbeiten. Und das ist eben das, was mit Ehrlichkeit gemeint ist und Entschlossenheit. Also da auch nicht die Augen zumachen, wenn da eine größere Lücke ist. Das war das Exposé. Das ist jetzt sozusagen das Instrument, mit dem du den Überblick über den aktuellen Stand bekommst. Das zweite Hilfsmittel ist das Forschungsmodell. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie unterschätzt das in der Dissertation wird. Es gibt natürlich Fächer, in denen das von vornherein klar ist. An der Medizin, da hat man eben die Anatomie und was auch immer es da gibt. In den Naturwissenschaften ist das auch relativ klar, auch in den technischen Wissenschaften. Aber gerade in den Sozialwissenschaften wird viel zu viel mit Texten gearbeitet, zu wenig visualisiert. Dabei hilft dieses Forschungsmodell, und am besten auch, wenn man es visualisiert, dabei, es hilft, Zusammenhänge zu erkennen, für sich selber zu klären, um es dann auch anderen zu erklären. Das Forschungsmodell ist nichts weiter als ein Abbild der Realität, die ich untersuche. Das sind also die Elemente aus meinem Thema, die ich untersuche. Wenn wir jetzt zum Beispiel Kommunikation untersuchen, haben wir den Sender, den Empfänger, die Nachrichten und dann alles Mögliche, was dazugehört. Also die Häufigkeit, die Inhalte, der Ton der Nachricht und so weiter. In diesem Modell findet sich das, was wir wissen und das, was wir nicht wissen. Und das ist der Rahmen, das Framework für das gesamte Projekt. Und ich mache immer regelmäßig in meinen Coachings riesengroße Fortschritte mit meinen Coaches, wenn wir uns an dieses Modell machen. Es ist meistens schon was da und das nehmen wir als Basis und arbeiten dann ein solches Modell aus, verfeinern es, erweitern es und plötzlich klären sich viele Zusammenhänge und das Ende wird sichtbar. Du hast also sicher schon solche Entwürfe und jetzt geht es darum, dass du das stärker fokussierst. Das hat mehrere Vorteile. Du verankerst deine Arbeit in der Literatur, weil du ja in deinem Modell andere Modelle verwendest. Mit dem Modell wird die Komplexität in deinem Thema leichter beherrschbar. Du kannst sie in den Griff bekommen. Die Kommunikation ist deutlich leichter als mit Texten. Ein Modell auf einer Seite zu senden und zu besprechen ist deutlich leichter als 10 Seiten zu schicken und dann darüber zu sprechen. Haben die Betreuenden das so gelesen und wenn sie es gelesen haben, wie aufmerksam und wie viel haben sie davon erinnert? Das ist nicht ausgemacht. Aber wenn du ein Bild hast, dann müssen die sich vielleicht gar nicht vorbereiten und gucken drauf und sehen sofort. Sie sind im Bilde. Das Modell ist sehr gut für die Planung. Du weißt, was du weißt, was wir wissen, was wir nicht wissen, wo die Lücke ist, wie die auch genau aussieht. Und du kannst dann auch tiefer gehen und ein Teilmodell für diese Lücke machen, so ein Zoom-in, Zoom-out. Ja. Das ist ein guter Maßstab auch für die Zielerreichung. Du siehst, ob die Lücke geschlossen ist, ja, nein oder teilweise und kannst daraus Schlüsse ziehen, wie es weitergehen soll. Geh so vor, mach ein Basismodell und erweitere das mit Modellen aus der Literatur, reichere das an, gleiche das mit der Leitfrage ab, finde die Lücken und bezeichne die Stellen, wo die Lücken eben auch sind. Das dritte Hilfsmittel ist die Mustergliederung. Die ist eigentlich wenig bekannt, weil das Schreiben ja auch der letzte Akt ist in diesem ganzen Projekt, was übrigens auch keine gute Idee ist. Nach meiner Erfahrung sollten Analysieren und Schreiben etwas Hand in Hand gehen, nicht direkt natürlich, aber es ist keine gute Idee, das ganze Projekt bis zum Ende durchzuziehen und dann beim Schreiben zu merken, dass man ein paar Kleinigkeiten ausgeblendet hat oder das nicht gut rechtfertigen kann, warum man diese und jene Entscheidung getroffen hat. Es ist sehr gut, diesen Grundlagenteil, also das Theoriekapitel und den aktuellen Forschungsstand, schon vor der eigentlichen Analyse, vor der Erhebung von Daten zu schreiben, um das Ganze nochmal richtig zu durchdenken. Es ist definitiv ein Zusammenhang sichtbar zwischen Denken und Schreiben. Erst wenn ich es aufgeschrieben habe, einen bestimmten komplexen Zusammenhang, habe ich mich selber gezwungen, es zu klären, damit ich es einfach auch klar hinschreiben kann. Ich merke beim Schreiben, ob ich es selber verstanden habe. Ich muss es ausdrücken in Begriffen. Und dann kann ich mir auch selber sicher sein, dass ich selber begriffen habe. Ja, Begriffe begreifen und dann in den Griff bekommen. Und darum geht es ja auch in der Dissertation. Die Methodik ist natürlich auch eine neue Methodik. Du hast ein Thema, das noch keiner so bearbeitet hat wie du. Deswegen gibt es da ziemlich viele Herausforderungen. Und da ist es gut, wenn du eine sehr solide theoretische Basis hast und auch genau weißt, was in der Forschung aktuell bekannt ist. Deswegen machst du das Schreiben besser als ein Nebenprojekt neben dem Analysieren. Also das sind dann beides Nebenprojekte, die am Ende zusammen das Hauptprojekt ergeben. Kommen wir zurück zur Mustergliederung. Das ist auch so ein Thema, was mich immer wieder wundert. Studien, diese Peer-Reviewed Studies, die haben so eine strenge Struktur. Die sind so streng gegliedert, dass es mich wundert, warum es das in der Dissertation nicht gibt. Immer wieder. Es gibt natürlich auch wieder die berühmten Ausnahmen. Die Mediziner haben eine ganz klare Struktur auf der ersten Ebene. Andere auch, aber in vielen Fächern gibt es diese Mustergliederung eben nicht. Da ist praktisch alles erlaubt. Aber es gibt sie. Und das sind ungefähr 30 Gliederungspunkte, die werde ich jetzt auf keinen Fall vorlesen. Das führt einfach zu weit. Ich empfehle dir mein Schreib-ABC, 5 Seiten pro Tag für eine wissenschaftliche Arbeit. Dort habe ich diese Musterkapitel aufgeführt und dann auch erklärt, was dort reingehört und vor allem eine Schreibtechnik eingeführt. Ich nenne das die Mikrofragen-Schreibtechnik. Du formulierst dann für die Kapitel Mikrofragen, die beantwortest du dann mit Hilfe der Quellen oder der eigenen Erkenntnisse und formulierst es dann aus. Diese Schreibtechnik funktioniert sehr, sehr zuverlässig und vor allem auch für deine Kapitel mit der Eigenleistung, wo du ja keine externen Quellen mehr hast. Quellen zusammenfassen aus der Literatur mit Zotero, Citavi und so weiter, das ist alles einigermaßen machbar. Aber dann den eigenen Text schreiben, die eigenen Erkenntnisse, das ist nicht ganz so einfach, weil es da ganz verschiedene Phasen gibt und Themen und Daten und es gibt auch Unterschiede. Manches ist klar, manches ist weniger klar, manches ist kritisch, manches ist einfach. Und das ist auch einer der wichtigsten Gründe, dieses Feststecken passiert halt häufig nach diesem Analysieren, wenn es dann darum geht, die Arbeit fertig zu machen. Und alle um dich herum sagen, ja, mach doch jetzt fertig, schreib das doch auf, schreib das doch zusammen. So einfach ist es nicht. Weil mit Sicherheit ein paar Punkte nicht so sind, wie du es gedacht hattest. Diese Mustergliederung kannst du jetzt nehmen und mit deiner eigenen Mustergliederung, mit einer eigenen Gliederung abgleichen, um die Lücken zu finden. Das heißt, du musst diese, ich nenne mal die Hauptkapitel Einleitung, klar, Theorie, klar, dann der Forschungsstand, das sind diese Studien, was wir genau wissen über das Thema. Dann kommt das Forschungsmodell, das Forschungsdesign. Dann kommen die Ergebnisse, Diskussion, Fazit und dann das Abstract, nur der Vollständigkeit halber. Und diese Punkte müssen alle ausgefüllt sein am Ende. Und da gibt es halt auch immer wieder dieses Phänomen, dass der Anfang unglaublich ausufert. Was damit zu tun hat, dass es eben Informationen gibt, die so schön zu dem Thema passen. Das noch und das noch und das noch. Und wenn man das eben am Anfang schreibt, ohne genau genug auf das Ende zu schauen, hat man in der Regel in dem Theoriekapitel, in den Grundlagenkapiteln viel zu viel Stoff. Und das merkt man aber erst, wenn man dieses Kapitel mit den eigenen Erkenntnissen aufschreibt, weil es natürlich offensichtlich eine Verbindung gibt zwischen dem da hinten und dem Inhalt vorne. Und dann kommt auch diese Phase mit dem Umschreiben und hier ist wieder so ein Anlass festzustecken, dass man merkt, oh Gott, dort vorne sind so viele Dinge, die ich hinten gar nicht brauche oder ich habe das gar nicht berücksichtigt und das bringt dann Unsicherheit rein und Unruhe. Die Mustergliederung hilft jetzt dabei, erstmal diese Lücken zu finden. Wie wir die schließen, das kommt schon noch. Im Moment geht es darum, eine ernsthafte, seriöse Inventur zu haben, um die Lücken zu erkennen, weil aus diesen Lücken ergeben sich die Aufgaben, das, was zu tun ist, was demnächst umzusetzen ist. Diese Inventur mit Hilfe des Exposés, des Forschungsmodells und der Mustergliederung solltest du machen. Ich habe dir ein paar Empfehlungen gegeben für Anleitungen dafür. Wenn du das gemacht hast, Hast du den Überblick, was ist geschafft? Darüber kannst du dich freuen, das solltest du auch feiern. Also du solltest auf jeden Fall den Tag feiern, wo du mit der Inventur durch bist. Und dann siehst du auch, was noch zu tun ist. Und dann erkennst du diese Lücke. Und das führt dann auch schon zu den Barrieren, die du wahrscheinlich auch schon immer besser erkennen kannst. Vielleicht kennst du sie auch schon, aber du willst sie nicht so richtig wahrnehmen, weil das natürlich bedeutet, dass du, naja, wenn man weiß, was zu tun ist, dann gibt's auch keine richtigen Ausreden mehr vor einem selbst. Anderen kann man immer was erzählen, ja. Niemand ist so tief in dem Thema drin wie du selbst. Aber du selbst weißt, naja, eigentlich müsste ich jetzt das machen und das und das. Aber irgendwas fehlt da noch. Wenn du jetzt diesen Gesamtüberblick hast und dazu diesen Grund, und der ist wichtig, fertig zu werden, der Grund, der dich zieht, dein Herzenswunsch, was sich in deinem Leben ändert, dann findest du auch die Zeit, die Energie, die Beharrlichkeit, das durchzuziehen. Wir werden in der nächsten Folge die Strategie besprechen, das Vorgehen. Ich wünsche dir viel Erfolg und vor allem ein dickes Fell bei der Inventur. Denn es ist mit Sicherheit so, dass dir so einiges nicht so gut gefallen wird, was du da findest. Also Schwachstellen, Nachlässigkeiten. Aber wir kümmern uns dann in der Strategie drum und auch im Plan und in den nächsten Folgen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Inventur.